Letzte Mal, als ich hier stand, war Weihnachten, zweiter Weihnachtsfeiertag. Und da haben wir dieses Lied hier gesungen. Ich stehe an deiner Krippen hier. Für mich ist das schönste Weihnachtslied. Vor allem die vierte Strophe gefällt mir sehr gut, wo es heißt, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. O, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Das ist es. Jesus ist nicht zu fassen. Er ist nicht zu begreifen. Unser Sinn, unser Verstand ist viel zu klein, um Jesus zu begreifen. Jesus ist ganz anders als erwartet. Ganz anders, als wir uns ihn vorstellen. Darum soll es heute in der Predigt gehen. Jesus ganz anders als erwartet. Und das mussten schon die Sterndeuter aus dem Osten feststellen. Jesus ist anders, als sie ihn erwartet hatten. Sie sahen in den Sternen die Geburt eines einzigartigen, großen jüdischen Herrschers voraus. Und diesen neugeborenen König wollten sie anbeten und suchten ihn logischerweise in Jerusalem im Palast des Königs. Aber da war er nicht, wo sie ihn eigentlich erwartet hätten. Er war stattdessen in einem kleinen Dorf, abseits der Hauptstadt Jerusalem, in Bethlehem. Und dort fanden sie ihn in einem einfachen Haus, bei einfachen Leuten. Übrigens, hier kommt das erste Mal das Thema Anbetung im Neuen Testament vor. Und die angebetet haben, waren Heiden, vermutlich sogar heidnische Priester. Der noch amtierende König Herodes fürchtet um seine Macht und ließ alle Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren in Bethlehem und Umgebung ermorden. Aber Jesus war nicht mehr, wie erwartet, in Bethlehem. Seine Familie war inzwischen nach Ägypten geflohen. Ein Engel des Herrn hatte Josef im Traum gewarnt und darauf und aufgefordert, nach Ägypten zu fliehen. Jesus verbrachte also die ersten Jahre seines Lebens als Flüchtling im Ausland. Wer hätte das erwartet, dass der Sohn Gottes ein Flüchtling sein wird? Jesus anders als erwartet. Und dann kehrt er mit seiner Familie zurück nach Nazareth in Galiläa. Das wiederum hatten die Propheten erwartet, dass er aus Nazareth kommen sollte. Das war jetzt kurz zusammengefasst das Kapitel 2 des Matthäusevangeliums. Kapitel 3 tritt dann Johannes der Täufer auf und predigt das kommende Gericht. Johannes erwartet Jesus als Richter. Kehrt um und wendet euch Gott zu, ruft er den Menschen zu, denn das Himmelreich ist nahe. So predigt er am Jordan in der Wüste. Und dann berichtet Matthäus weiter aus Jerusalem, aus allen Teilen Judäas und aus dem ganzen Jordanland strömten die Menschen hinaus in die Wüste, um ihn predigen zu hören. Und wenn sie ihre Sünden bekannt hatten, taufte er sie im Jordan. Und damit bereitete Johannes die Menschen auf diesen zukünftigen Richter vor, der kommen wird. Und es würde nicht mehr lange dauern. Und er warnte die Menschen und sagt, die Axt wird schon durch die Luft geschwungen, bereit, eure Wurzeln abzuhacken. Denn jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe all diejenigen mit Wasser, die ihre Sünden den Rücken kehren und sich Gott zuwenden. Und dann kündigte er den großen Richter an und sagt, bald kommt einer, der ist viel stärker als ich, so viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er wird mit seiner Schaufel die Spreu vom Weizen trennen, den Dreschplatz aufräumen, den Weizen in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er im ewigen Feuer verbrennen. Johannes predigte das letzte große Gericht und er erwartete in Jesus den Weltenrichter. Und wenn Jesus kommt, so dachte er, dann wird die Spreu vom Weizen getrennt, die Guten von den Schlechten, die Guten, die ihre Sünde bekannt hatten, die sich zum Zeichen dafür taufen haben lassen, die ihr Leben ernsthaft geändert haben. Die würden den Heiligen Geist empfangen und sie würden wie Weizen in die himmlischen Scheunen eingebracht, aufgenommen. Die Bösen aber, die würden im ewigen Feuer verbrennen. Und das, sagte er, wird in Kürze eintreten. Also Leute, kehrt um. Und dann, Vers 13, war es soweit. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Jetzt stell euch mal vor, ihr wisst nicht, wie die Geschichte weitergeht. Stell euch vor, ihr hört heute zum allerersten Mal diese Geschichte von Jesus. Eben habt ihr gelesen, wie Johannes den mächtigen Weltenrichter angekündigt hat. Und im nächsten Abschnitt lest ihr, wie er kommt. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Wie könnte das jetzt weitergehen, wenn du nicht wüsstest, wie es weitergeht? Wie könnte dieser gewaltige Richter, der mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen wird, der die Spreu vom Weizen trennen wird, der die Bösen mit ewigem Feuer verbrennen wird, wie könnte dieser gewaltige Richter jetzt die Bühne betreten? Spiel das mal in eurer Fantasie durch. Es ist wie in einem spannenden Roman. Matthäus hat den Erwachsenen Jesus noch nicht erscheinen lassen. Der Leser weiß bisher nur, dass er jetzt in Nazareth lebt und dass er bald mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen wird. Dass er die Menschen trennen wird, wie die Spreu vom Weizen, und dass er die Spreu ins ewige Feuer verbrennen wird. Schade eigentlich, dass wir schon wissen, wie es weitergeht. Und dass wir diesen Überraschungsmoment so nicht mehr wahrnehmen können, wie es eigentlich ist. Aber stellt euch mal vor, ihr habt euch jetzt eben so ein richtig schreckliches Gerichtsszenario vorgestellt. Der Richter kommt mit Feuer und Rauch und allem, dem vollen Programm. Das erwartet ihr jetzt. Er kommt an den Jordan und dann heißt es, um sich von ihm taufen zu lassen. Moment, was steht da? Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Der gewaltige Richter betritt die Bühne des Geschehens. Er sieht Johannes im Jordan taufen. Am Ufer stehen viele Menschen, völlig verängstigt vor dem kommenden Gericht. Sie stehen an in einer langen Schlange, um sich taufen zu lassen, um vor diesem schrecklichen Gericht gerettet zu werden. Und dann kommt der Richter. Und was macht er? Stellt sich hinten an. Ganz anders als erwartet. Er kommt und stellt sich in die Reihe der Sünder, zu denen, die sich vor dem drohenden Gericht schnell noch taufen lassen wollen. Er steht an und wartet geduldig, bis schließlich er drankommt. Und als er dran ist, ist Johannes geschockt. Er erkennt ihn. Er weiß, wer er ist, obwohl sie sich wahrscheinlich vorher so noch nicht begegnet sind. Er weiß es. Der Täufer ist geschockt, dass Jesus zu ihm ins Wasser steigt und Johannes versucht, ihn abzubringen. Er wehrte ihn, heißt es. Und er sagt, ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Was geht hier ab? Was ist das für eine krasse Geschichte? Der angekündigte Richter kommt und stellt sich in die Reihe derer, die gerichtet werden sollen, die er eigentlich richten sollte. Wir erinnern uns, die Taufe des Johannes war eine Taufe zur Buße. Es war die einzige und letzte Gelegenheit, dem kommenden schrecklichen Gericht zu entgehen. Und die Taufe war ein sichtbares Zeichen dafür, dass man seine Schuld erkannt und bekannt hatte. Sie war ein Zeichen der Umkehr zu Gott. Wer sich durch Johannes taufen ließ, der bekannte seine Sünden. Wer sich taufen ließ, der hatte das dringend nötig, der hatte Dreck am Stecken. Und die Leute, die da anstanden zur Taufe, die hatten ihre Schuld vor Augen und sie wussten, ich habe im Gericht keine Chance. Der Richter würde sie wie Spreu verbrennen. Und deshalb standen sie hier an, um sich taufen zu lassen. Und dann kommt der Richter und stellt sich zu ihnen in die Reihe. Der Richter stellt sich in die Reihe der Sünder. Stellt euch vor, wir wären alle damals dabei gewesen. Wir wären alle zu Johannes an den Jordan gekommen. Wir hätten seine Bußpredigt gehört und uns wäre klar geworden, ich muss umkehren. Ich muss umkehren. Ich muss mich unbedingt taufen lassen. Wenn der Richter kommt, ist es vorbei, zu spät, zu Ende. Ich bin ein Sünder. Ich habe keine Chance in diesem Gericht. Meine Schuld steht mir vor Augen. Ich will umkehren zu Gott und mich taufen lassen. Und dann stehen wir verängstigt in der Schlange und denken, hoffentlich kommt er jetzt nicht. Hoffentlich werde ich noch rechtzeitig getauft. Und auf einmal kommt der Richter und steht hinter dir. Und du drehst dich um. Und der Richter lächelt dich freundlich an. Vielleicht zwinkert er dir freundlich zu und sagt, hallo, ich bin einer von euch. Jesus ganz anders als erwartet. Der angekündigte Richter stellt sich in die Reihe derer, die er eigentlich verurteilen und richten sollte. Er ließ sich taufen zur Buße, zur Vergebung der Sünden, als Zeichen der Umkehr zu Gott. Aber Jesus war ja Gott. Wie kann das sein, dass Gott kann doch nicht zu Gott umkehren? Und Jesus war ohne Sünde. Er brauchte keine Bußtaufe zur Vergebung. Warum also ließ sich Jesus taufen? Johannes war geschockt, als er plötzlich vor ihm im Wasser stand. Zu Recht wehrte er sich und sagt, ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden. Wenn hier einer jemanden tauft, dann du mich. Du hast es doch nicht nötig, getauft zu werden. Johannes' Taufe war eine Bußtaufe zur Vorbereitung auf den Richter. Aber Jesus musste sich doch nicht vorbereiten, sich selbst zu begegnen. Es ist doch völlig absurd, was hier abgeht in dieser Geschichte. Und dann stelle ich mir vor, wie Jesus im Wasser steht, Johannes gegenüber, der immer noch geschockt ist und sagt, Moment, was ist hier los? Und dann lächelt ihn Jesus an und sagt, lass es für diesmal geschehen. Denn nur so können wir alles erfüllen, wir beide, Johannes, du und ich, alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Es war nötig, dass Jesus sich von Johannes taufen ließ. Es war nötig, damit Gottes Gerechtigkeit erfüllt wird. Gerechtigkeit ist ein Schlüsselbegriff im Matthäusevangelium. Und auch später bei Paulus begegnet uns dieser Begriff wieder. Gerechtigkeit, das ist ein menschliches Verhalten, das dem Willen Gottes entspricht. Gerecht wird einer bezeichnet, der sich komplett an die Forderungen Gottes gehalten hat, der sämtliche Forderungen Gottes erfüllt hat, der ist in Gottes Augen gerecht. Gott spricht denjenigen gerecht, der alle Forderungen Gottes, das heißt alle Gebote und Gesetze befolgt und erfüllt hat. Das ist ein gerechter Mensch. Und wenn wir diesen Maßstab jetzt mal an uns ehrlich anlegen, müssen wir sagen, dann sind wir nicht gerecht. Wir erreichen nie diese Gerechtigkeit Gottes. Wir werden die Gerechtigkeit Gottes nie erreichen können, weil wir seine Forderungen eben nicht erfüllen können. Wir schaffen es nicht. Wir sind schuldig. Wir stehen in der Reihe derer, die bei Johannes zur Taufe angestanden sind. Und jetzt sagt Jesus zu Johannes, es ist nötig, dass du mich taufst. Nur so können wir die Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Da erfüllt jemand für uns die Gerechtigkeit. Übrigens sind das die ersten Worte, die Jesus im Neuen Testament spricht, die ersten Worte, die Jesus im Matthäusevangelium sagt, lass es diesmal geschehen, denn nur so können wir alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit erfordert. Das heißt, Jesus spricht hier programmatisch aus, was sein Auftrag, sein Programm ist. Er ist gekommen, Gerechtigkeit zu erfüllen. Und in den letzten Sekunden vor seinem Tod rief er aus, es ist vollbracht, erfüllt. Die Gerechtigkeit ist erfüllt. Das ist der Bogen des Matthäusevangeliums. Ich bin gekommen, die Gerechtigkeit zu erfüllen. Das sind die ersten Worte und seine letzten Worte am Kreuz. Es ist erfüllt, vollbracht. Warum musste sich Jesus von Johannes taufen lassen? Was hatte diese Taufe mit der Gerechtigkeit Gottes zu tun? Wie konnte durch die Taufe die Gerechtigkeit Gottes erfüllt werden? Die Taufe war ein Bekenntnis. Mit der Taufe, mit der Johannestaufe haben sich die Menschen ihre Sünden bekannt. Sie haben damit zum Ausdruck gebracht, dass sie Sünder sind und Vergebung brauchen. Und mit der Taufe des Johannes hat man sich zu Gott bekannt. Ich kehre um zu Gott. Ich bekenne mich zu Gott. Es war also ein Zeichen der Hinwendung zu Gott. Und was war dann die Johannestaufe bei Jesus? Er musste sich ja nicht Gott zuwenden, weil er selbst Gott war. Er musste nicht seine Sünden bekennen, weil er ohne Sünde war. Nehmen wir den Aspekt des Bekenntnisses. Jesus hat sich mit dieser Taufe auch bekannt. Nicht zu Gott, er war ja Gott, sondern zu den Sündern. Jesus hat sich zu den Sündern bekannt. Und er hat damit deutlich gemacht, ich bin einer von euch. Er hat sich in die lange Schlange der Sünder eingereiht, in die Masse der Sünder. Und mit der Taufe durch Johannes hat er sich zu diesen Sündermenschen bekannt. Zu Gott musste es ja nicht bekennen, er war ja bereits Gott. Er hat sich also mit der Taufe zu den Menschen bekannt und ausgedrückt, ich bin einer von euch. Und das musste er tun, um Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen. Er musste einer von uns werden, um die Forderungen Gottes zu erfüllen. Der Apostel Paulus hat das später mit einer sehr gewagten Formulierung beschrieben, im Römerbrief Kapitel 8, Vers 3. Da hat er geschrieben, Gott sandte seinen Sohn in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, um der Sünde willen, die Sünde im Fleisch zu verurteilen. Das ist ein bisschen altmodisch formuliert, aber so ist es krass. So steht es dort, Fleisch meint einfach Mensch sein. Das heißt, er sandte seinen Sohn wie einen sündigen Menschen. Das ist sehr gewagt, was Paulus hier schreibt. Er sandte seinen Sohn wie einen sündigen Menschen. Aber entscheidend ist das kleine Wörtchen wie. Er war kein sündiger Mensch, aber er war wie ein sündiger Mensch. Er musste wie ein Sünder werden, aber er war kein Sünder. Er hatte die gleiche Art wie Sünder. Die Basisbibel übersetzt es treffend. Deshalb sandte Gott seinen Sohn in Gestalt eines der Sünde ausgelieferten Menschen. Gott sandte seinen Sohn in Gestalt eines der Sünde ausgelieferten Menschen. Das bringt es eigentlich auf den Punkt. Jesus war wie jeder andere Mensch auch der Sünde ausgeliefert. Er hatte das volle Potenzial zur Sünde. Er hätte sündigen können, aber er hat nie gesündigt. Er hatte diesen Sündenleib, ohne Sünde jedoch. Er war ohne Sünde. Und mit seiner Taufe stellt er sich damit bewusst in die Reihe der Sünder und macht deutlich, ich bin einer von euch. Aber er blieb ohne Sünde. Er bekannte sich zu den sündigen Menschen. Und Römer 8 erklärt auch, warum das nötig war. Weil das alte Gesetz es nicht geschafft haben, weil wir durch das Gesetz nicht selbst diese Gerechtigkeit erfüllen könnten. Deshalb sandte Gott seinen Sohn in Gestalt eines der Sünde ausgelieferten Menschen. Und dann heißt es weiter, er sollte als Opfer für unsere Sünden dienen. So vollzog Gott das Strafgericht an der Sünde, genau dort, wo sie sich auswirkt, im Menschen selbst. Und im Grunde schreibt Paulus das Gleiche, was Jesus hier auch gesagt hat. Es muss so geschehen, denn nur so können wir alles erfüllen, um Gottes Gerechtigkeit fordert. Jesus ist gekommen, diese Gerechtigkeit zu erfüllen, alle Forderungen Gottes. Alles, was wir nicht schaffen, musste er erfüllen. Und deswegen musste er ganz Mensch werden. Das haben wir vor gut zwei Wochen an Weihnachten gefeiert, dass er ganz Mensch werden musste. Aber das war erst der Anfang. Mit der Taufe wurde deutlich, er wurde auch ein nicht sündiger Mensch, aber er kam wie ein sündiger Mensch. Er kam in der gleichen Gestalt. Er hat sich in die Reihe der Sünder eingereiht, blieb aber ohne Sünde. Und mit der Taufe hat er sich dazu bekannt, ich bin einer von euch, aber ohne Sünde. Als Mensch mit der vollen Anlage zur Sünde hat er alle Forderungen Gottes erfüllt. Um dann, und das ist dann der Gipfel, die Strafe für unsere Sünden auf sich zu nehmen. Weil nur er das konnte, weil er ohne Sünde war. Er hat also in zweifacher Weise die Gerechtigkeit Gottes erfüllt. Er hat alle Forderungen für uns erfüllt. Er hat alle Gebote peinlichst genau gehalten, ohne eins zu übertreten. Das hat er erfüllt und er hat gleichzeitig auch die Strafe erfüllt, die uns treffen müsste. Und durch den Glauben machen wir diese Gerechtigkeit für uns gültig. So schreibt es Paulus im Brief an die Römer im ersten Kapitel. Im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt und die Menschen zum Glauben führt. So wie es in der Schrift heißt, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Die Gerechtigkeit ist für uns erfüllt. Jesus hat sie für uns komplett erfüllt. Und wir werden gerecht gesprochen, indem wir das im Glauben für uns annehmen. Wenn wir an Jesus glauben, müssen wir nicht die Forderungen des Gesetzes und der Gebote erfüllen, weil Jesus alles für uns erfüllt hat. Wir brauchen uns nicht mehr vor dem Gericht Gottes zu fürchten. Der Richter hat die Strafe auf sich genommen. Der Richter steht mit uns in der Reihe der Sünder. Das ist das Überraschende an dieser Geschichte. Die Taufe ist ein Bekenntnis. Wenn wir uns taufen lassen, bekennen wir uns dadurch zu Gott. Und Gott bekennt sich in der Taufe zu uns. Zweifaches Bekenntnis. Bei Jesus war es genauso umgekehrt in seiner Taufe. Er hat sich zu den Menschen bekannt und Gott hat sich zu ihm bekannt. Matthäus berichtet weiter, als Jesus aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. So hat sich Gott zu seinem Sohn bekannt, der sich in die Reihe der Sünder eingestellt hat. Sein Sohn ist Mensch geworden, mit der Anlage zum Sündigen, und er hat sich zu diesem Sohn bekannt. Er hat sich zu ihm bekannt, und als Zeichen dafür schwebte der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn. Und Gott sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Und damit hat Gott gesagt: Das gefällt mir, das gefällt mir. Gott hat das gefallen, was Jesus am Jordan getan hat. Jesus kam ganz anders als erwartet. Ganz anders als erwartet, als ihn seine Jünger erwartet hätten, ist er dann am Kreuz gestorben. Und auch dann hat sich Gott wieder zu ihm bekannt durch die Auferstehung. Jesus ganz anders als erwartet, das war unser Thema heute. Bleibt die Frage: Was erwartet Jesus von uns? Was erwartet Jesus von uns? Er erwartet Glauben, nichts anderes als Glauben. Glauben und Vertrauen, dass er alles für uns erfüllt hat. Er hat die Forderungen des Gesetzes für uns erfüllt und hat das Strafgericht Gottes für uns erfüllt. Er hat alles erfüllt, alles ist vollbracht. Und wer das glaubt, ist in Gottes Augen gerecht, denn, wie es heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen.